Moin zu Lebenslang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, die Umfrage ist um, 1.7., quasi neuer Saisonbeginn 2024, 2025. Ich muss hier das Moin Moin quasi einstampfen, denn wir hatten fast 80% für die einfache Variante, dass wir hier nicht so viel quatschen. Ja, wir machen es wie immer. Erst Werder, dann Deutschland und zu Deutschland haben wir natürlich eine coole Überraschung, denn das kann man jetzt schon mal sagen. Wir waren nämlich zufälligerweise beide dann doch noch im Stadion in Dortmund. Also da können wir sicherlich einiges zu erzählen. Aber lass uns ganz kurz mit Werder anfangen, denn in dieser Woche geht es ja schon los. Angeblich soll am Donnerstag der neue Spielplan veröffentlicht werden. Und dann ist ja am Wochenende schon sozusagen der erste Laktattest. Am nächsten Woche Montag schon das erste öffentliche Training. Also Werder nimmt jetzt wieder Fahrt auf.
Ja, moin liebe User, moin lieber Sepp. Es ist so, Werder nimmt Fahrt auf, 1.7. Start der neuen Saison 2024, 2025. Ja, kann losgehen, ne? Wie gesagt, obwohl wir sind natürlich noch im Deutschlandfieber, aber da kommen wir natürlich gleich zu. Aber ja, kann definitiv losgehen. Clemens Fritz, Peter Niemeyer, wie gesagt, 1.7. haben jetzt auch richtig ihren Job aufgenommen. Peter Niemeyer neu bei Werder, Clemens Fritz einen neuen Job bei Werder sozusagen. Ja, und wie gesagt, den Sommerfahrplan habe ich mir schon angeguckt mit Trainingslager und den Freundschaftsspielen. Wir spielen ja einmal in England und einmal in Frankreich, habe ich ja gesehen. Ne? Das spielen wir bei den Freundschaftsspielen. Ja, dann ist Amos Pieper, ne? Hat Vorbereitung für die Vorbereitung hinter sich irgendwie, ist wohl wieder richtig fit. Der will durchstarten. Definitiv, ja. Ja, Donnerstag freue ich mich. Das erste Spiel möchte Werder ja ein Auswärtsspiel haben, weil die Umbaumaßnahmen für den Gästebereich ja noch aktiv sind dann wahrscheinlich. Und deshalb werden wir wohl die Saison dann auswärts starten, was jetzt auch für mich kein Problem ist, mit einem Auswärtsspiel zu starten, wenn es nicht gerade bei Bayer Leverkusen ist. Aber das denke ich nicht, dass wir wieder das erste Spiel haben werden beim deutschen Meister, weil letzte Saison haben wir auch gegen Bayern München das erste Spiel gehabt. Also wenn der DFL zustimmt, dass wir auswärts spielen, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in Bayer Leverkusen spielen. Das ist schon mal mein Tipp.
Ja, genau, also super spannend, wie sich das jetzt dann entwickelt. Wir werden auch nächste Woche natürlich dann darüber sprechen. Wir halten aber immer noch die Dosierung sozusagen ein bisschen entspannt. Vielleicht können wir ein bisschen über nicht über neue, sondern alte Spieler sprechen, die quasi jetzt wieder zurückkommen. Oliver Burke hat noch einen Vertrag. Dikene Salifu ist auch wieder von Juventus Turin zurück. Der hat ja eine Kaufoption, der hat der Serie C gespielt. Und Nankishi kommt auch wieder zurück. Das sind natürlich alles so Fragezeichen und ich denke mal, Scoop, da wirst du meiner Meinung sein, da wird man gucken, dass man irgendwie eine Lösung findet, Verträge auflöst, sie verkauft, nochmal verleihen kann oder sonstiges, ne, was die drei Spiele angeht.
Bin ich hundertprozentig bei dir, denke ich keine Sekunde drüber nach. Die werden nicht bei Werder weiterspielen. Ich habe nur kurz ad hoc eine Frage. Jetzt erwische ich dich wahrscheinlich auf den falschen Fuß, aber dafür sind wir ja immer live. Dafür mögen uns ja unsere User. Ich habe heute bei der Deichstube eine Überschrift gelesen. Werder hat vier Neuzugänge. Wer sind die vier Neuzugänge? Grüll? Ist Backhaus auch ein Neuzugang?
Nein, nein, das ist ja kein Neuzugang. Der ist ja
Ja,
quasi,
deshalb.
der war ja nur ausgeliehen.
Ja, aber wer sind denn dann unsere vier Neuzugänge? Das habe ich nicht verstanden. Aber wie gesagt,
Genau, erzähl erstmal was weiter. In der Zeit kann ich hier mal gucken, wen die Deichstube vielleicht meint.
Ich habe auch, wie gesagt, ich habe nur die Überschrift gelesen. Das war während der Arbeitszeit. Ich habe nur die Überschrift gelesen, wie vier Neuzugänge. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dachte so für mich, als Neuzugang haben wir doch nur Grüll. Wir haben, wie gesagt, den Backhaus, dachte ich, aber du sagst ja, er ist kein Neuzugang dann auf jeden Fall.
Ja,
Und
genau, aber
deshalb.
du hast recht, wir haben uns da schon auf dem falschen Fuß erwischt. Im Endeffekt gefühlt ist es ja, sind es ja nur zwei, nee, eigentlich sind es drei Neuzugänge. Aber Skelly Alvero haben wir verpflichtet, der war ja schon da. Das ist quasi der Neuzugang. Marco Grüll haben wir darüber gesprochen, Keke Topp haben wir darüber gesprochen und Markus Kolke, also als Torwart.
Alles klar, ja, okay. Dann
So
kommen wir
kommen wir
auf
dann
die
doch
vier.
auf die vier. Und
Okay.
dann sieht man ja, genau, so schnell ist das auch schon wieder vergessen, weil so gefühlt ist das ja auch alles schon wieder ein paar Wochen her.
Ja.
Naja, gut, die Medienlandschaft muss halt immer ein paar Sachen machen, aber ist ja auch seit 2 oder 3 Wochen gar nichts mehr passiert, ne?
Ja, das stimmt. Aber du, gut, dass du nochmal Keke Topp ansprichst. Da hatte ich natürlich gestern ein lustiges Erlebnis im Stadion. Ich hatte im Stadion gestern das 125-jährige Jubiläumstrikot von Werder an und will dann so auf meinem Platz gehen. Und dann saß neben mir einer und sagte: Ey, könnt ihr nicht den Keke Topp doch lieber hier behalten? Und dann bin ich natürlich mit ihm im Gespräch, weil er war natürlich ein Schalke-Fan, auf jeden Fall. Und er sagte, dass wir schon einen guten Mann verpflichtet hätten, der Schalke, der ein sehr großes Potenzial sieht. Aber wie gesagt, wir haben es schon mal hier im Podcast, oder gerade ich persönlich habe es hier im Podcast gesagt, also wie gesagt, ich hätte noch ein Jahr in Schalke geparkt, das sagte ich dann gestern auch dem Fan Schalke 04, FC Schalke 04, und er hatte mir da auch recht gegeben, er hätte noch gerne ein Jahr in Schalke gesehen. Ich habe dann auch gesagt, ob der viel bei uns spielen wird, weiß ich nicht. Aber er hat uns beglückwünscht zu dem Transfer. Ich bin mal gespannt, was wir dann nach dieser Saison sagen, ob wir dann ihm recht geben können.
Und natürlich müssen wir jetzt hier nochmal korrigieren, Skup, das gehört ja dazu, es muss ja immer auf Schalke heißen. Ja? So viel Zeit muss sein. Und jetzt wundert ihr euch, ja, was der Skup da gemacht hat. Der hatte noch Karten für England und hat dafür gesorgt, dass Bellingham mit seinen taktischen Anweisungen quasi auch nochmal das Tor erzielt und die Engländer ins Viertelfinale führt. Ne?
Und gerade der im Ruhrpott geboren ist, sagt nicht auf Schalke. Also so geht schon los hier auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das Spiel gestern hat mich verrückt gemacht, weil die Engländer ja ganz kurz, nur die spielen absolut gar keinen Fußball, spielen viermal richtig schlecht und stehen im Viertelfinale. So ungerecht kann Fußball sein, machen in allerletzten Sekunde natürlich ein super Tor von Bellingham. Erste Minute der Verlängerung wieder ein Tor und dann kommen die auf einmal weiter. Kein Mensch weiß, warum die im Viertelfinale spielen. Aber das ist ein anderes Thema.
Die spielen halt wie eine richtig klassische Mannschaft, immer nur knapp gewinnen, haben, glaube ich, relativ wenig Torchancen zugelassen. Ja, also ich gehe sogar davon aus, dass die mindestens ins Finale kommen, die Engländer, weil die spielen so schlecht, aber steigen trotzdem nicht aus. Und du weißt ja, immer nur schön Hackespitze 1, 2, 3 ist halt nicht immer das Wahre. Aber da lasst uns noch kurz bei Werder bleiben. Wir haben ja darüber gesprochen, über ein bisschen die Saisonthematik. Ich wollte euch dann auch noch erwähnen, Johan Mina, der mal gekauft wurde als Hoffnung, damals als 17-Jähriger, da wurde der Vertrag auch aufgelöst. Das war ja irgendwie ein größeres Missverständnis. Den hatten wir, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren verpflichtet. Aber auch die Sache ist vorbei. Und natürlich für uns nochmal ein spezielles Thema, weil die Medien auch sehr lange nicht darüber berichtet haben. Naby Keita spielt jetzt bei der Olympia-Auswahl dabei, also beim Fußballturnier. Weiß ich gar nicht. Das ist halt irgendwie für mich jetzt irgendwie noch eine Möglichkeit, den anzupreisen oder für einen Verkauf.
Ja, das hoffe ich. Du kennst meine Meinung dazu. Wir haben das jetzt in der Sommerpause neben Podcast von uns beiden angesprochen. Du kennst meine Meinung zu Naby Keita. Der darf nicht mehr bei Werder Bremen spielen. Deshalb, Punkt. Mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen. Hoffentlich empfiehlt er sich bei der Olympiade und ist dann schnell weg.
So, und dann gibt es noch zum Schluss, um das abzurunden, das Interesse halt mit Felix Agu noch weiter zu verlängern. Da sollen auch dann noch weitere Gespräche geführt werden. Auch mit Veljkovic möchte man, wenn er wieder da ist, gerne mal reden. Also da muss man mal abwarten, wie da die Situation ist. So, Skup, ich glaube, von Werder war es das. Wird sicherlich ab nächster Woche dann interessanter. Können wir die Schlagzahl erhöhen, können wir natürlich auch ein bisschen philosophieren, wie es jetzt aussieht mit den ersten 3, 4 Spieltagen. Lass uns jetzt mal hier zu dem anderen kommen, in diesem Fall ja bei mir. Das ist eigentlich ganz gut aufgeteilt, dass du immer das Werder hast. Deutschland, ja. Beide zur Aufnahmezeit wussten wir es nicht, aber dann mit Karten ausgestattet. Ich war, Nordtribüne, du warst auf der Südtribüne. Wir hatten beide unser Shampoo vergessen, sonst hätten wir, glaube ich, nochmal eine kostenlose Dusche mit abbekommen. Ich saß jetzt ganz hinten, also bei mir war es schön, erstmal war es extrem stickig und aber auch schön trocken. Und ja gut, die Hütte war voll, würde ich sagen, stimmungsmäßig, was von den Fans kam, fand ich es richtig gut, da auch aus der Region, wo ich saß. Spielerisch, die ersten 15 Minuten fand ich gut, ja, da waren wir auch dabei, da gab es natürlich dann auch dieses ärgerliche Tor, was abgepfiffen wurde, aber danach hatten wir irgendwie den Faden verloren. Ich fand, das Gewitter hat uns dann wahrscheinlich noch ein bisschen gerettet, da kamen wir noch ein bisschen besser aus der Unterbrechung raus. Und dann waren es ja tragische Minuten, ja, die irgendwie, ja, das ist halt irgendwie nicht überzeugend gewesen. Ne? Du kriegst halt, die kriegen das Tor abgepfiffen, was nachher irgendwie Millimeter-Entscheidung ist. Von daher kann ich den Trainer auch vollkommen verstehen, dass er sich darüber aufregt. Und im Gegenzug gibt es dann wieder dieses ominöse Handspiel. Ach ja, das ist halt, wie gesagt, entweder muss man es wirklich immer pfeifen, siehe auch Bundesliga, jedes Handspiel immer pfeifen. Und ja, die Hand war nicht angelehnt oder der Arm, aber trotzdem irgendwo im Achtelfinale der Europameisterschaft willst du eigentlich nicht, dass sowas dann das Spiel mitentscheidet, oder?
Ja, definitiv bin ich bei dir. Also ich finde ja, der dänische Trainer hat sich sachlich aufgeregt. Ne? Er ist ja nicht jetzt irgendwie ist er ausgeführt vom Allerfeind, er hat das echt sehr sachlich rübergebracht. Da ist er auch ziemlich ruhig geblieben, also im Stadion kriegt man das ja alles gar nicht so mit, deshalb, also diese Fahrentscheidungen sind im Stadion dreimal schlimmer als zu Hause am Fernsehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sepp, nach 4 Minuten das 1-0. Wir haben ja alle schon das Stadion abgerissen, als wir Europameister geworden sind. Und 2 Minuten später heißt es dann auf einmal, das Tor zählt nicht. Also im Stadion ist sowas komplett schlimm, finde ich, geht gar nicht. Ja, und dann Elfmeter, ja, ist doch niemals ein Elfmeter. Stellt euch mal vor, Deutschland hätte so einen Elfmeter gegen sich gekriegt, dann wären wir komplett alle ausgeflippt. Also wo soll er denn die Hand hinpacken? Und dieses, es war ein bisschen viele Nebenkriegsschauplätze. Ich sag mal, das Wetter hat auch noch das dazu beigetragen, ne, dass das Spiel noch unterbrochen wurde und so weiter und so fort. Es war kein überzeugender Sieg. Es war natürlich cool, bei diesem Spiel dabei gewesen zu sein. Wie man immer so schön sagt, Sepp, da erzählen wir unseren Enkelkindern noch von, dass wir da waren bei diesem Spiel. Aber so spielerisch überzeugt, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt auf keinen Fall. Der Einzige, der mich wirklich überzeugt hat, Sepp, auch wenn er einen kleinen Fehler im Spiel eingebaut hat, war Nils Schlotterbeck. Also der hat ein richtig, richtig gut Spiel gemacht in meinen Augen. Hinten solide gestanden, dann den Assist zum 2-0 gemacht. Also richtig, richtig gut gemacht, die Sache. Und wäre auf eine Art schade, wenn er für den Tag wieder Platz machen müsste am Freitag. Aber davon gehe ich fest von aus, dass er für ihn Platz machen muss. Und wie gesagt, wir greifen nie den Menschen an. Wir greifen immer nur die Leistung des Fußballers an. Selbst sag du mir, warum ein Leroy Sané am Samstag 90 Minuten durchgespielt hat. Den musste man doch eigentlich schon nach 30 Minuten auswechseln, oder nicht?
Ja, weiß ich auch nicht. Er hat fast 90 Minuten durchgespielt, du hast gesagt. Nico Schlotterbeck fand ich auch gut mit Rüdiger, die haben mir gut gefallen. Ich will ganz kurz nochmal zurückkommen, weil du es gesagt hast mit dem Fahr. Und wir haben uns total auf der Tribüne gewundert, weil er erstmal die Szene vorher gescheckt war. Du kriegst das ja überhaupt nicht so mit dieser Abseitsstellung. Du kriegst dann auch erst, ich weiß gar nicht, im Stadion hast du es dann auf der Leinwand viel später bekommen, diese Millimeterentscheidung da mit dem Daumen, aber als Standbild. Im Fernsehen hast du ja vorher schon 18 Wiederholungen gehabt. Und für den Moment, ehrlich gesagt, mein erster Gedanke, dachte so, stand da irgendwie Elfmeter-Check. Ich dachte in dem Moment schon, man checken die jetzt quasi nochmal die andere Szene von Dänemark, dass sie den einen Elfmeter bekommen, weil ich halt einfach da überhaupt nichts gesehen habe bei der Flanke. Und die regen sich zwar kurz aus, ich glaube, die Flanke kam ja von Raum, aber die laufen ja auch dann schon wieder zurück. Ja? Also irgendwie... Fahr muss man dringend abschaffen. Das bringt einfach nichts. Ja. Entweder zeigt der Schiedsrichter dann direkt auf den Punkt oder soll es halt einfach sein lassen. Das ist dieses und auch diese Sachen. Früher hat man immer gesagt, für den Stürmer und finde ich dann auch bei so kleinen Abseitsentscheidungen, sollte es halt einfach ein Tor sein. So.
Natürlich. Auch wenn das Tor gegen uns gefallen wäre, also das ist doch kein Abseits. Wir reden von so einem Millimeter jetzt mal ganz ehrlich. Also das geht gar nicht, wie du gesagt hast, schafft den Fahr ab. Ich wiederhole mich, ich habe es gerade schon gesagt, im Stadion ist das noch viel, viel schlimmer als am Fernsehen. Im Stadion ist es, Jungs, ihr geht alle selber im Stadion kommt das noch viel, viel schlimmer rüber als im Fernsehen. Das ist so.
Ja, dieses Nicht-Feiern und so. Das bringt halt nichts, sondern in der Sekunde, wo das Tor fällt, soll der Schiedsrichter entweder dann sozusagen zum Anstoß pfeifen oder halt eine Entscheidung machen, dass es kein Tor ist, alles okay, aber dann nicht dann noch dieses 3 Minuten warten. Ja, genau. Also, das macht ja auch den Sport dann im Stadion total kaputt, weil du da eigentlich immer schon noch gucken musst, ob da nicht irgendeiner einen Schnürsenkel falsch gebunden hatte oder so. Also total Unsinn. Und was Sané angeht, naja, ich hätte, glaube ich, die Variante eher gewählt, dass man Füllkrug mit reinnimmt und Havertz vielleicht auf die Position spielt, weil Wirtz für mich dieses Turnier nicht mehr entscheidend wird. Der ist halt nach der Verletzung auch außer Form, meines Erachtens. Deswegen hat er auch keine Akzente gesetzt in dem Europapokalfinale. Und mir fehlt bei der deutschen Mannschaft halt das, was die Spanier gestern gezeigt haben. Die haben halt auch viel Ballbesitz, die spielen auch viel hin und her. Aber die sind etwas variantenreicher, die flanken auch mal Bälle rein für Kopfbälle und die schießen halt auch viel mehr aufs Tor. Ja? Und wir spielen halt meines Erachtens sehr viel hin und her, aber dann kommt halt nichts. Und wir haben auch gar keine Kontergegenstöße gehabt. Und für mich hätte dann auch zum Beispiel so Maxi Bayer vielleicht nochmal spielen müssen, weil man hat es ja beim Musiala-Tor gesehen, was auch Geschwindigkeit ist, die sind dann doch weiter nach vorne gerückt, die Dänen. Da hätte er auch vielleicht, wäre besser gewesen, ihn mit der Schnelligkeit einfach mal zu schicken. Also hat mich nicht so wirklich überzeugt, aber ich habe es ja auch damals schon gesagt, dass das Schottland-Spiel absurd ist. Natürlich will man sich nicht beklagen, wenn man vorher mal ausscheidet, aber es ist jetzt halt nicht dieser überragende Fußball, aber du hast ja auch England gesehen, die spielen total schlecht und kommen trotzdem weiter. Nachher ist es auch egal. Wenn man gewinnt, gewinnt man halt.
Genau, das ist so. Und jetzt zur Vorschau für Freitagabend, 18 Uhr in Stuttgart, das Viertelfinale gegen Spanien. Also meiner Meinung nach haben wir nur eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Da ist so, wir müssen einen verdammt guten Tag haben. Und Spanien muss zeitgleich einen verdammt schlechten Tag haben, damit wir da überhaupt eine Chance haben. Okay, Mentalität, Heim-EM, das Stadion wird hinter uns sein und so weiter und so fort. Aber für mich haben die Spanier in allen vier Spielen überzeugt, auch wenn sie gestern 1-0 zurückgelegen haben. Und wie du schon gesagt hast, gegen die Schweiz, die erste Halbzeit von uns war nicht gut. Jetzt gegen Dänemark war es auch ein glücklicher Sieg, meiner Meinung nach. Und wenn es normal läuft, so realistisch muss man sein. Natürlich sind wir Deutsche, wir haben die Hoffnung selbst. Natürlich wollen wir ins Halbfinale kommen, natürlich wollen wir Europameister werden. Aber aktuell spricht, also wenn ich es in Prozenten ausdrücken würde, würde ich sagen 30-70, wenn nicht sogar 25-75 für Spanien. Das ist meine persönliche Meinung.
Die 30 hätte ich wohl auch unterschrieben, weil die Spanier mir wirklich gut gefallen. Wie gesagt, sehr, also das, was sie früher gemacht haben, haben die nur rumgefummelt und wollten den irgendwie im 5-Meter-Raum dann ins Tor schießen, den Ball. Machen sie halt nicht. Sie haben ja auch die Fernschusstore, als auch gegen Georgien erzielt, spielen ihren Stiefel runter. Sehr gut. Und man muss halt überlegen, wir werden etwas weniger Ballbesitz haben als gewohnt. Wir haben natürlich dann trotzdem Räume. Die Spanier haben auch Probleme in der Absicherung der letzten Kette, weil die halt sehr viel mit Ballbesitz haben. Ist halt die Frage, ob man da nicht auch jemanden bringt, der sehr schnell ist. Also von daher wird es sehr interessant, ob er wieder Sané reinbringt, der zwar nicht überzeugt hat, aber eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt. Und wie gesagt, für mich auch sowas, ist jetzt nicht ganz so zu sehen, dass er in die Startelf ist, aber Maxi Bayer ist meines Erachtens ein sehr schneller Spieler. Und was aber echt schwierig ist, die haben halt auf den Außen mit Jamal, ja, und ich glaube, Williams heißt der, auch Extremspieler. Und wenn ich die gegen Raum und Kimmich sehe, weiß ich nicht. Ich glaube, die rennen teilweise 35 km/h. Also, wie willst du die abblocken? Und was ich ganz kurz noch, bevor du wieder dran bist, ich habe das bei Magenta TV gesehen, auch in der Taktikboard, und da hatten die eine schöne Variante, und ich glaube, dass das auch ein Problem von Deutschland sein wird. Und zwar, wenn du als Innenverteidiger rausrückst, sehr weit nach außen, also außerhalb des 16ers, und zwar in dieser Ecke bis zwischen den 16er, also warte, da, in diesem Bereich, hat dann der Experte gesagt, ja, und wenn man dann halt den Ball wieder sozusagen reinspielen möchte, dass man sozusagen einen Mitspieler hat, hast du aber das Problem, du bist als Innenverteidiger sehr weit rausgerückt, und dann ist es halt öfters am besten, wenn man den quasi komplett über die Kette, also ich sag jetzt mal langes Holz spielt, und nicht darauf hofft, dass du jetzt irgendwie den Ball zum Mittelkreis spielst und dann der Zweikampf da gewonnen wird, weil du einfach auch als Verteidiger, ich mache es hier wieder, zu lange brauchst, um hier reinzurücken. Und ich befürchte, dass genau solche Fehler auch bei Deutschland passieren werden. Die werden das probieren, spielerisch zu lösen, und werden dann zu wenig Bälle vielleicht einfach mal noch ganz weit vorne schießen, um das halt vielleicht zu klären. Also es wird super spannend. Ähnliche Systeme, meines Erachtens die Spanier länger zusammen, haben auch noch mehr Qualifikationswerte und sind einfach facettenreicher. Vor allen Dingen, da man immer darauf verzichtet, Füllkrug spielen zu lassen als Stürmer. Ich könnte ihn jetzt auch besser verstehen, dass der Havertz spielt gegen Spanien, weil es halt auch ein spielerisches Element ist. Aber gegen die Truppen, die so defensiv sind, fehlt mir das halt, dass man da irgendwie Füllkrug gespielt hat. Habe ich nie verstanden. Schon damals WM irgendwie gegen Japan oder so, habe ich nie verstanden, warum man es nie gemacht hat. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir werden es dann sehen. Wird so sicherlich sehr spannend.
Ja, aber damals war ja auch der Joachim Löw oder Hansi Flick Trainer, jetzt haben wir Julian Nagelsmann als Trainer, vielleicht wird er jetzt anders gespielt. Schweinsteiger sagte gestern in der ARD auch schon, also dass der Kimmich gegen Williams einen verdammt guten Tag haben muss, um den also auszuschalten, sagt er, geht gar nicht, den kannst du nicht 90 Minuten ausschalten. Und wie gesagt, Kimmich muss sich über sich hinauswachsen, wenn er gegen ihn eine Chance haben will. Und es spricht alles für Spanien. Was anderes kann man nicht sagen, es spricht definitiv alles für Spanien und vielleicht die Kämpfernatur Deutschland, die Kämpfernation Deutschland, vielleicht wird das dann nochmal anders werden, aber wir brauchen viel, viel Glück. Und ich würde gerne nochmal den Nagelsmann so sehen wie nach dem 2-0 gegen Dänemark. Das war echt geil. So ein Bundestrainer gefällt mir, der das mal auf und ab läuft und die Fäuste ballt und da rumschreit. Also wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ich ihn so nochmal am Freitagabend um 20 Uhr,
Freitagabend um 20 Uhr oder halt vorher.
Genau, Freitagabend um 20 Uhr, dann so sehe, auf jeden Fall, dann wäre das natürlich auch super gut. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist ja ein schönes deutsches Sprichwort auf jeden Fall.
Genau, ich denke, von der Aufstellung wird er halt wahrscheinlich gar nicht so großartig was verändern. Wie siehst du das? Wird er da viele Unterschiede machen? Er kann natürlich Florian Wirtz reinbringen, er könnte jetzt auf Mittelstädt setzen, aber ansonsten sehe ich da wenig, was er macht halt.
Also meiner Meinung nach hätte Schlotterbeck verdient, nochmal zu spielen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Tah wird für Schlotterbeck reinkommen auf jeden Fall. Sané gehört für mich definitiv auf die Bank. Der kommt gar nicht rein. Dann bring lieber Thomas Müller als Sané, muss ich jetzt so eindeutig sagen. Sané hat viermal gespielt, viermal. Ich kann mich an keine gute Aktion erinnern in den vier Spielen, an keine gute Aktion von ihm. Entweder hat er sich festgedribbelt oder hat den Ball nicht mit rechts geschossen, weil er nur einen linken Fuß hat. Aber Havertz fand ich auch, ne? Havertz fand ich auch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Elfmeter schießt er an die Bremen-like. Besser kann man Elfmeter nicht schießen. Das muss er, also besser geht es nicht, das ist hundertprozentig. Aber dafür muss er auch hundertprozentig ein Tor machen, wo er alleine aufs Tor geht. Und sonst hat er auch nur einen linken Fuß, der macht ja auch gar nichts mit rechts. Das hat mich total aufgeregt während des Spiels. Und ja, du hast wohl recht mit Wirtz, dass der irgendwie im Leistungsloch steckt. Ja, ich würde Raum drin lassen, ich würde Mittelstädt nicht bringen, ich würde Raum drin lassen. Sané auf jeden Fall raus, aber ist natürlich, was machst du dann? Packst du den Havertz nach hinten auf die Sané-Position und lässt den Füllkrug vor dem fahren, weil ich kann mich erinnern, bei der WM haben wir ja in Katar unentschieden gegen Spanien gespielt. Ne, da macht der Füllkrug noch das 2-2. Kurz vor Schluss. Der letzte Sieg von Spanien war 1988 bei der Heim-EM, ne? Nur ne, kurz zu wissen, das war der letzte Sieg beim großen Turnier gegen Spanien. 88, also
beim Pflichtspiel überhaupt, ne? Also auch Qualifikationen, wobei wir sind, glaube ich, in der Qualifikation haben wir ganz selten gegen Spanien gespielt.
Ne? Ja, genau, das stimmt. Deshalb, ja, Sané, das ist das Einzige, wen bringe ich für Sané? Ne? Bringe ich Füllkrug, ziehe dann Havertz nach hinten, wie ich es gerade gesagt habe, bringe ich Bayer, was dein Vorschlag war, oder bringt er doch den Wirtz? Das ist also das Einzige für mich, muss auf jeden Fall Sané raus und dann gibt es drei Varianten. Füllkrug dafür, Bayer dafür oder Wirtz dafür, meine persönliche Meinung.
Ja, also sehr interessant. Man hat ja eigentlich noch mit Führig, man hat ja mit Undav auch Bayer Spieler, die noch nicht so oft aktiv waren. Also mich würde es halt wundern, wenn einer von denen das macht, weil er doch relativ so wie Ole Werner aufstellt, so eine Elf ja. Und der Rest wird nicht verändert. Ja, ist halt schwierig, muss man mal abwarten. Aber großartige Wechsel sehe ich auch nicht. Werden wir uns überraschen lassen.
Genau. Dann müsstest du noch einen Tipp abgeben, Sepp. Du fängst an.
Komm, ich bin ja Optimist und ich sag jetzt mal auch, wir machen es mal den neuen Italienern aus England gleich. Minimalistisch gewinnen wir 1-0. Wieder irgendeine Fahrentscheidung oder Toni Kroos macht mal ein Freistoßtor. Legen wir es mal so fest, Toni Kroos Freistoßtor 1-0 und dann geht's gegen Frankreich. Das ist mein Tipp.
Das ist dein Tipp, okay, wie gesagt, Hoffnungsschirm zuletzt, ich erwische mich jetzt auch, dass ich nicht gegen Deutschland tippen kann, aber auf jeden Fall zu Null geht auf keinen Fall für mich, das wird nicht klappen. Und deshalb tippe ich auf einen 2-1-Sieg, 92. Minute, Niklas Füllkrug macht das 2-1.
Sehr gut, dann schreibt gerne eure Kommentare da rein, wie ihr es seht, wie ihr das Spiel empfunden habt, vielleicht auch nochmal ganz anders, weil wir haben es jetzt ja nur im Stadion geschaut, ist natürlich dann vorm Fernseher auch noch ein bisschen entspannter, zumindest trockener, je nachdem, wo man gesessen hat. Und wir würden uns einfach nächste Woche wieder melden. Und dann machen wir natürlich auch ein bisschen mehr Werder und hoffen, dass Deutschland auch noch dabei ist. Dann können wir das weiter vorantreiben. Ansonsten werden auf jeden Fall die Werder-News im Fokus stehen. Wir haben es jetzt im Endeffekt dann doch durchgezogen, gar keine Sommerpause gemacht, sondern auch aufgrund des Turniers jede Woche aktiv. In dem Sinne euch eine schöne Woche, gutes Spiel am Freitag. Es gibt gerne noch einen Rausschmeißer. Und wir hören uns dann.
Ja, ich bleibe bei meinem Tipp als Rauschmeister. 2-1, 92. Minute, Kopfballtor, Niklas Füllkrug. Und dann zieht er die Werder-Skimein-Schoner aus den Stutzen und hält sie in dem Stuttgarter Himmel. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
vorbei am Weserstrand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne overall. Wir stehen zusammen. Ein Free White Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen.